Ich freue mich, dass ich auch wieder da sein darf, dass es geklappt hat. Ich bin vielleicht vor einem Jahr mal da gewesen. Die einen mögen sich vielleicht noch erinnern. Und darum habe ich gewusst, was mich ein bisschen erwartet. Ich habe mich auch gefreut, den Gerd wieder zu sehen. Er ist, glaube ich, jetzt mit dem Kind draußen. Auch schön, wenn ihr noch Kinder habt. Das ist so wichtig, dass auch die Kinder dürfen, sie sind ja ein Teil auch von der Gemeinde. Und Gott liebt Kinder, Jesus liebt Kinder, er segnet Kinder. Und vieles, wo wir von Gott oder ich sage jetzt mal so, Menschen, die ein Fundament haben in ihrem Glauben, können oftmals auch sagen, dass sie dankbar sind, was sie im Kindesalter schon bereits bekommen haben. Das war bei mir auch der Fall gewesen. Allerdings habe ich dann eine Zeit lang gar nicht mehr wissen von Gott. Aber mit 22 ist das wie verschüttet worden und was einmal da reingesetzt, reingepflanzt worden ist, hat wieder dürfen führen kommen. Ja, habe mich gefreut, dass wir da dürfen sitzen bei euch. Das ist für mich ganz etwas Neues. Aber ich muss sagen, Jesus ist auch gesessen, wo er predigt hat. Gell? Von daher, ich schaue mal ein bisschen, wenn ich mit dem zurechtkomme. Ich sitze jetzt mal ein bisschen sitzen, da ich auch schon ein bisschen älter bin. Achtfacher Grossvater. Und von daher, habe ich eine ganz neue Beziehung auch zu Kind. Auch wenn ich einmal froh bin, wenn sie nach einem Tag, dann, wenn man sie wieder abgeben kann. Gut, Advent. Wir haben heute den zweiten Advent. Mit was verbinden wir persönlich Advent? Stress? Gutzli backen? Oder Weihnachtspäckchen kaufen? Wir haben in Pfäffiken einen Adventsmärz gehabt. Viele Geschenke, Weihnachtskarten schreiben, Geschäftsessen. Die Adventszeit will uns zur Besinnung rufen. Im Blick auf das, dass Gott in der Geburt von Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Advent heisst Ankunft. Gott ist angekommen. Wir erinnern uns daran, er ist Mensch geworden. In Jesus Christus da geboren. Aber nicht nur Besinnung auf das, dass Gott in der Geburt von Jesus angekommen ist, sondern auch im Blick auf die Zukunft. Dass wir hoffnungsvoll sein können. Gott ist angekommen und er wird wiederkommen. Wir wollen uns heute Morgen über die Hoffnung Gedanken machen. Wir wollen über die Hoffnung nachdenken. Das Wort Hoffnung leitet sich aus dem mittelniederdeutschen Wort, habe ich mir sagen lassen, von hoppen ab. Hoppen. Was so viel heisst wie hüpfen, springen. Hoppen heisst zappeln, hüpfen, springen. Übrigens, hoppen, das haben wir im Englischen Wort für Hoffnung. Hope. Die Verbindung macht also deutlich, dass Hoffnung mit einem erfreulichen Ereignis zu tun hat. Dass man hüpfen können. Darum das Thema für heute Morgen, Hoffnung, die uns hüpfen lässt. Es ist positiv. Von meiner Frau habe ich mir sagen lassen, dass sie jeweils hüpfend in die Schule gegangen ist. Das kann ich leider von mir nicht so sagen. Hoffnung, die uns hüpfen lässt. Auch wenn es uns nicht ums Hüpfen zumut ist. Auch wenn man Arthrose hat oder ein neues Hüftgelenk. Leidet. Wann ist die Hoffnung gefragt? gefragt. Das ist mein erster Punkt. Was macht Hoffnung überhaupt notwendig? Warum wird Hoffnung zu einem Thema bei uns? Ich denke, wenn es uns gut geht, dann brauchen wir nicht gross zu hoffen. Höchstens vielleicht, dass unser Wohlstand erhalten bleibt. Dass es uns wieder gut geht, dann kann man sagen, ja, man hofft, dass es wieder gut geht. Aber wirklich notwendig Hoffnung, wenn es uns gut geht, nicht wirklich. Gehen wir aber durch schlechte Tage, dann hoffen wir natürlich auf bessere Tage. Wenn das Licht am Ende vom Tunnel nicht mehr sichtbar ist, dann greifen wir nach allem, was irgendwie nach Hoffnung noch rum ist. Das sehen wir da bei dem Beter vom Psalm 71, den wir vorher von Gerd vorgelesen bekommen, ganz deutlich. In seinem Gebet kommt er gerade zur Sache und packt seine Not ab Vers 1 aus. Lass mich nicht auf ewig beschämt werden. Das ist seine erste Bitte. Mit dem fängt er gerade an. Hinter dieser Not oder hinter dieser Bitte steckt doch genau die Not von der sozialen Ausgrenzung. Wer in der damaligen Ehr- und Gemeinschaftskultur beschämt worden ist, hat sein Ansehen verloren, hat Anerkennung verloren von der Gemeinschaft, die in der Regel mit sozialer Ausgrenzung reagiert hat. Und das ist für den Betroffenen Höchststrafe gewesen. In Vers 7 von dem Psalm 71 heißt es, vielen bin ich zum Entsetzen oder Schrecken geworden. Der Gerd hat zwar vorher vorgelesen, vielen bin ich wie ein Wunder geworden. Das ist nicht eine korrekte Übersetzung. Man kann es auch so übersetzen. Vom Zusammenhang her muss es als Entsetzen übersetzt werden. Also das heisst, der Beter bekennt da, vielen bin ich zum Entsetzen oder zum Schrecken geworden. Also wenn das damals widerfahren ist, der ist für den Rest von seinem Leben geächtet gewesen. Der ist abgestempelt gewesen. Ausgrenzt. Mit dem hat man nichts mehr zu tun gehabt. Das ist das Leiden von unserem Beter gewesen. Aber es ist nicht nur das gewesen. Vers 5. Sei mir ein Fels, eine Wohnung, zu der ich immer kommen kann. Das redet von Verlust an Sicherheit und Geborgenheit. Und das wiederum führt zu Ängsten, zu emotionalem Stress, macht letztlich krank. Ohne Sicherheit und Geborgenheit kann kein Mensch leben. Und unser Beter, das steckt hinter dieser Bitte, hat sein Zuhause verloren. Der Ort, wo ihm Schutz gibt, wo ihm Geborgenheit gibt, wo ihm Frieden gibt. Anerkennung. Aber das war noch nicht seine ganze Krise gewesen. Vers 6. Mein Gott, befreie mich aus der Hand des Gesetzlosen, aus der Faust des Gewalttäters und Unterdrückers. Das spricht von Ohnmachtserfahrungen, wo man willkürlich agierende Gewalt ausgeliefert ist, eine Gewalt, eine Macht, die einem missbraucht, wo einem fertig macht, wo einem verletzen tut. Man erlebt darin blanke Ohnmacht, weil man nichts dagegen tun kann. Das ist Ohnmacht. Du kannst nichts dagegen tun. Aber der Wahnsinn, das war noch nicht die ganze Not von unserem Beter. Vers 9. Verwirf mich nicht in der Zeit des Alters, wenn meine Kraft schwindet. Unser Beter leidet an Verlustängsten, die das Alter bringt. Vor allem das Alter. Wo sich die physischen, mentalen Kräfte wie die kognitiven und praktischen Fähigkeiten oder auch Fertigkeiten sich abbauen. Und man wird immer hilfloser. Ist man mehr auf andere angewiesen. Der Aktionsradius wird immer enger. Es war für mich schlimm, meinen eigenen Vater so zu erleben, wie er abgegeben hat, schrittweise über einen längeren Prozess. Das ist ein Elend. Ich dachte, wie sieht das bei mir mal aus? Wenn dann plötzlich musst du den Führerausweis abgeben, weil dann kannst du Auto fahren. Und wenn du nicht mehr Auto fahren kannst, bist du fragst, wie du das Billett rauslassen kannst, aber das kannst du auch nicht mehr. Letztlich habe ich die Fernsehbedienung mit dem Telefon verwechselt. Da kann man schon lachen. Ich habe nicht gelacht, aber es ist mir schon zweimal vorgekommen. Man verliert, was man hätte können. Im Blick aufs Alter macht das Angst. Aber das Maß vom Leiden von unserem Beter da vom Psalm 71 ist noch nicht voll gewesen. Vers 12. Gott sei nicht fern von mir, eile mein Gott mir zu Hilfe. Das redet von einem Zweifel an Gott. Aus einem Gefühl, dass Gott weiter weg ist. Man hat das Gefühl, dass man für Gott und für seine Hilfe einfach nicht mehr erreichbar ist. Man macht die Erfahrung, dass die Hilfe, wenn sie kommt von Gott, dass sie zu spät kommt. Man hat das Gefühl, man ist von Gott sitzen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so erlebt habt. Übrigens, Entschuldigung, ein Satz zum Thema, dass Gottes Hilfe zu spät kommt. Das hat meine Tochter letztens gesagt am Telefon. Gottes Hilfe kommt spätestens rechtzeitig. Aber wenn man sich von Gott verlassen fühlt, dann haben wir das Gefühl, nein, man macht eine andere Erfahrung. Welche Frage stellt sich für unseren Beter in seiner himmeltraurigen Not, in seiner himmeltraurigen Situation? Welche Frage stellt sich für ihn? Es ist nur eine Frage. Gibt es für den armen Mensch noch Hoffnung? Was macht die Hoffnung notwendig? So eine Not. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, ob du dich auch irgendwo kannst wiederfinden. Gibt es Hoffnung, wenn du im Elend bist? Gibt es Hoffnung? Man sagt, in solchen Situationen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber was ist, wenn die Hoffnung dann zuletzt stirbt, weil es nichts mehr zu hoffen gibt? Mit dem Tod stirbt jede Hoffnung. Unser Beter, der ist erledigt, der ist so gut wie tot. Doch das Erstaunliche, ihr Lieben, es gibt für ihn nicht nur Hoffnung, er hat Hoffnung. Vers 5. In dem Vers kommt unser Beter, dem es so dreckig geht, zu einem erstaunlichen, bemerkenswerten Bekenntnis. Meine Hoffnung bist du, Herr. Herr Jahwe, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Unser Beter geht durch die Hölle, aber er liegt nicht am Boden. Er hat eine gewaltige, kraftvolle Hoffnung, die ihn aufstehen lässt, die ihn hüpfen lässt. Wenn wir ab Vers 14 hören, wie er in dem Psalm anfängt, Gott loben, Gott ehren, Gott preisen. Wir haben da einen Beter, der einerseits eine riesen Not hat und andererseits fängt er an aufstehen, fängt an hüpfen und fängt an Gott preisen. Da muss man fragen, was hat der Mensch für eine Hoffnung? Was ist das für eine Hoffnung? Was ist das Geheimnis dahinter? Das ist mein zweiter Punkt. Was ist Hoffnung wirklich? Und wir fragen nach wirklicher, nach echter Hoffnung, weil es auch trügerische Hoffnungen gibt. Hoffnung, die letztlich keine Hoffnung ist. Hoffnung, die letztlich alles zusammenbrechen lässt. Wirkliche Hoffnung finden wir in der Bibel beschrieben. Ich möchte kurz auf ein paar Punkte schauen. Ein erster Punkt. Wirkliche Hoffnung ist eine zukunftsgerichtete Erwartung, dass sich von Gott her das Blatt zum Guten, zum Heilvollen wenden wird. Es kommt gut, wenn das Blatt gekehrt ist. Es kommt gut. So hat beispielsweise unter den Juden, die im babylonischen Exil gelebt haben, zugleich auch die Hoffnung gelebt, dass Gott eines Tages ihr Schicksal, ihre Gefangenschaft, ihre Not wenden wird und dass sie eines Tages wieder zurück nach Israel, zurück nach Jerusalem, zurück in die Freiheit, zurück ins Leben. Die Hoffnung hat gelebt im Volk. Und die Hoffnung hat sie auch befähigt, das Leben zu meistern. An dem Punkt muss ich aber auch sagen, die wirkliche, die biblische Hoffnung vertröstet die Glaubenden nicht nur auf die Zukunft, dass sie besser wird. Vertröstet die Gläubigen nicht einfach auf den zukünftigen Himmel. Hoffnung ist mehr. Hoffnung ist auch eine gegenwartsbezogene Lebenskraft und Gestaltungskraft. Das Faszinierende an der Hoffnung ist, dass sie uns für das Hier und Jetzt befähigt. Den Satz hat der deutsche Theologe, Neutestamentler Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein gesagt. Nach ihm ist die Hoffnung eine Kraft, die im Blick auf die Zukunft die Gegenwart verändert. Hoffnung ist eine Kraft, die im Blick auf die Zukunft die Gegenwart verändert. Der Eckstein redet in dem Zusammenhang von Vorfreude, die bereits wirkt, obwohl das zu erwartende Ereignis, auf das man sich freut, noch gar noch nicht da ist. Schaut mal, wie Kinder sich freuen auf den Geburtstag im Vorfeld. Sie haben noch nicht Geburtstag, aber sie wissen, noch zweimal schlafen. Oder jetzt Advent, Vorfreude. Jeden Tag ein Türchen aufmachen. Das nährt die Vorfreude auf Weihnachten. Nur noch 7-mal schlafen oder 14-mal schlafen. Das künftige Ereignis löst in die Gegenwart bei uns etwas aus. Etwas Positives, das uns verändert. Das ist biblische Hoffnung. Der Eckstein verweist in diesem Zusammenhang auf das Kausalitätsprinzip hin, wo durch die Hoffnung auf den Kopf gestellt wird. Spannende Gedanken. Er sagt, normalerweise kommt zuerst die Ursache und dann kommt die Wirkung. Also zuerst muss etwas da sein, wo eine Handlung auslöst. Also zuerst die Ursache und dann kommt die Wirkung. Mit dem Beispiel, zuerst wird der Ball ins Goal geschossen und dann tun wir, wenn der Ball im Goal ist, tun wir dann jubeln. Das können wir jetzt aktuell erleben. Also wir jubeln erst dann, wenn der Ball im Goal ist. Bei der Hoffnung ist das umgekehrt. Wir jubeln Goal, obwohl das Goal noch nicht geschossen worden ist. Dann im Glauben sehen wir den Ball schon im Goal, obwohl er noch nicht im Goal ist. Im Glauben sehen wir den Ball im Goal bereits als Wirklichkeit, obwohl wir das Goal noch nicht geschossen haben. Das bringt uns zu einer weiteren Aussage über die wirkliche Hoffnung. Hoffnung ist nicht einfach ein blinder Optimismus, sondern eine Sichtweise, wo die zukünftige Wirklichkeit im Blick hat. Eine Wirklichkeit, die bereits real ist, aber in der Gegenwart noch nicht gesehen werden kann, noch nicht erlebt werden kann. Ich möchte das Beispiel nehmen von einer schwangeren Frau. Wenn jemand schwanger ist, sagt man, sie ist das Gut der Hoffnung. Ein schönes Bild für Hoffnung, was da damit gemeint ist. Die Mutter, die schwanger ist, hat ein Kind. Zugleich hat sie das Kind noch nicht. Sie kann das Kind, das sie hat, noch nicht in die Hand nehmen. Sie kann das Kind, das sie hat, noch nicht gesehen. Darum hofft sie. Aber sie weiß, sie hat das Kind schon. Aber sie hat es noch nicht. So ist es auch mit der biblischen Hoffnung. Sie hat nichts mit frommem Wunschdenken zu tun, sondern mit einer real existierenden Wirklichkeit, an der der Hoffende bereits Anteil hat. Schon bereits hat, obwohl er es noch nicht in der Hand hat. Darum ein vierter Aspekt, was Hoffnung wirklich ist, gesehen, dass es rutscht immer mehr ab. Hoffnung, wirkliche Hoffnung ist ein Ausdruck von Zuversicht und Gewissheit. Ihr könnt mit dieser schwangeren Frau, mit dieser schwangeren Person, Mutter, noch so diskutieren, ja, das glauben wir nicht, dass du das Kind hast. Wir sehen es ja nicht. Für sie ist es klar. Das Kind, das hat sie. Obwohl sie es noch nicht hat. Hoffnung ist ein Ausdruck, nicht von einem Wagen. Ja, ich hoffe, dass es morgen schön Wetter ist. Es könnte zwar auch regnen. Mal schauen. Ja, wir hoffen das Beste. Nein, Hoffnung, wirkliche Hoffnung in der Bibel ist ein wirklicher Ausdruck von Zuversicht, von Gewissheit. Ich weiß es. Es kommt. Da davor redet die neutestamentliche Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. Der Petrus kann die Auferstehung der Toten, interessant, mit der alttestamentlichen Hoffnung begründen, aus dem Psalm 16. Ich zitiere ihn. Deshalb ist Freude in meinem Herzen. Da merken wir schon wieder, was die Hoffnung mit ihm macht. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen, sogar dann noch, wenn mein Körper im Grab liegt. Gibt es Hoffnung, denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Hoffnung im Alten Testament. Petrus zitiert das. Ich weiß, dass du mich nicht im Grab, im Totenreich lässt. Für den Petrus ist die Auferstehung von den Toten ein reales, zukünftiges Geschehen, dem man zuversichtlich, mit Gewissheit kann entgegenschauen kann, in der Überzeugung, es wird passieren. Das ist Hoffnung. Jetzt kann man kritisch fragen, ja, lieber Petrus, dein Glauben und deine Hoffnung beachtlich, in Ehre. Aber woher weißt du denn so sicher, dass das zutreffen wird? Woher weißt denn du, dass Gott dich wirklich aus dem Totenreich rausholt? Woher weißt du denn, dass du verstehen wirst und leben wirst? Es ist noch keiner zurückgekommen. Sorry, Petrus, die Gewissheit ist gefährlich. Hat schon manche gemeint, da wüsste es. Hoffen und Harren lässt manchen zum Narren. Woher weiß er das so sicher? Was unser Peter und auch ein Petrus so sicher macht, ist der Grund von ihrer Hoffnung. Ich ergänze die vorhergehende Aussage, das ist mein letzter Punkt über Die biblische Hoffnung. Hoffnung ist ein Ausdruck von Zuversicht und Gewissheit, die im auferstandenen Christus begründet ist. Biblische Hoffnung ist begründete Hoffnung. Das ist ganz wichtig. Und zwar begründete Hoffnung, wo der Grund, die Begründung nicht in uns selber liegt und in unseren Vorstellungen und in unseren Fantasien, sondern ganz objektiv in einem anderen Grund, außerhalb von uns. Wir sehen bei unserem Beter, dass seine Hoffnung einen Grund hat, der nicht in ihm liegt. In seiner Hoffnung stützt er sich auf einen Namen. Es ist der Name von seinem Gott. Ich zitiere Vers 5 nochmal. Meine Hoffnung ist der Herr, Jahwe, meine Zuversicht. Der Gott, auf den sich der Beter vom Psalm 71 stützt, ist Jahwe. Der Gott hat ein menschliches Angesicht. Es ist der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und uns in Jesus begegnet. Ihn bekennt der Apostel Paulus mit dem Wort: Gott, unser Retter, und Jesus Christus, unsere Hoffnung. Die Hoffnung von der Auferstehung liegt begründet in Jesus Christus, wo der Tod zunichte gemacht hat, wo auferstanden ist und lebt. Jesus Christus, er ist die Hoffnung auf die Auferstehung. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin's. Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Wahnsinnige Aussage. Jeder, der im Vertrauen zu mir lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wow, das ist eine wahnsinnige Aussage. Nochmal eine Aussage von dem, was du verstehst und das Leben ist. Ich bin der Lebendige und ich war tot. Gibt es einen Mensch, der sagen kann, nach seinem Tod, ich war tot? Siehe, ich lebe. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ihr Lieben, wenn unser Leben in der Hand von dem Auferstandenen ist, dann haben wir Anteil an dieser Auferstehung. Dann ist uns die Auferstehung gewiss. Das ist der Grund von unserer Hoffnung. Jesus ist der Grund. Er hat den Tod besiegt. Er lebt. Er hat den Schlüssel. Unzählig viele Menschen, unabhängig voneinander, können bezeugen, dass sie Auferstandenen nach seinem Tod begegnet sind. Unter ihnen viele glaubwürdige Zeuge, die es der Nachwelt aufgeschrieben haben und uns da in dem Buch überliefert worden ist. Ein stimmt daraus, auch nochmal ein Zitat von Leuten, die Jesus nach seinem Tod begegnet sind. Ja, das Leben ist erschienen. Wir haben es gesehen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns ist, in Jesus sichtbar worden ist, erschienen ist. Hey, wir haben es gesehen. Wir gehen es weiter. Das Zeugnis ist zuverlässig. Also, ich fasse zusammen, die Hoffnung von der Auferstehung der Toten liegt im Auferstandenen begründet. Wer in dieser Hoffnung lebt, dem ist seine zukünftige Auferstehung verbürgt. In dieser Hoffnung werden wir sterbliche Menschen nicht ableben. Man sagt ja, wenn einer stirbt, er lebt ab. Wir alle werden ableben. Jeden Tag, der vorbeigeht und wir leben noch, sind wir einen Tag näher von unserem Ableben. Jetzt sagt der Joachim Eckstein, für die Hoffnungen, für die, die hoffen, für die, deren die Hoffnung in Jesus ist, sagt er, dass sie nicht ableben, sondern anleben. Anleben. Er kommt zur Aussage, für die Hoffnung läuft die Zeit nicht ab, sondern an. Hoffende werden immer jünger. Habt ihr das gewusst? Die vollkommene Erlösung, das Leben, kommt auf uns zu. Jeden Tag näher. Darum werden wir jeden Tag jünger. Hoffende leben nicht ab, sondern sie leben an. Ich frage dich, gehörst du zu denen, die immer jünger werden, auf den Tag hin, wo sie auferstehen werden? Ich komme zum letzten Punkt. Wie die Hoffnung in unser Leben kommt. Oder anders gefragt, wie können wir jetzt anfangen zu hüpfen? Auch wenn es uns nicht immer zum Hüpfen zu Mut ist. Ich gebe zwei Antworten. Die erste kurze, die zweite fast ein bisschen länger, aber auch noch kurz. Also, erste Antwort, Entschuldigung, da haben wir sie gerade. Wie kommt Hoffnung in unser Leben? Die Hoffnung, die wirklich kraftvolle Hoffnung, indem wir das machen, was der Beter im Psalm 71 gemacht hat. Unsere ganze Not, unser ganze Leiden, unsere Ohnmacht, all unsere Ängste, unsere Zweifel, alles, an dem wir verzweifeln, alles, was uns abzieht, dass wir das im Gebet zu Gott bringen. Zu dem Gott, der in Jesus Mensch geworden ist. In Jesus ein Angesicht hat. Indem wir ihm die Not übergeben. Christus ist unsere wirkliche Hoffnung. Und wenn wir keine Hoffnung mehr haben, ist Christus der, der uns die Hoffnung gibt. Also bring das, was dich abreißt. Jesus, leg sie mit Hand, gib es ab. Er ist deine Hoffnung und er gibt dir Hoffnung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, sich jetzt ganz auf Jesus Christus abstützen und fallen lassen. So wie ich das mache, wenn ich Rückenweh habe, wenn ich mich auf ein stützendes Polster fallen lasse. Ich habe zuhause so ein schönes Polster. Da kann man sich ausstrecken. Vorne ist der Fernseher. Und wenn ich Rückenweh habe, dann lasse ich mich hinten runterfallen. Auf das stützende Polster. Und das stützt meinen Rücken und der Schmerz klingt ab. So müssen wir das machen bei Jesus. Das stützende Polster, auf das sich der Beter vom Psalm 71 fallen lässt, sind drei Sachen. Erstens, Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, in deiner Gerechtigkeit befreie mich und rette mich. Neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Stützende Polster die Gerechtigkeit von Gott. Unsere eigene Gerechtigkeit, wenn wir eine haben. Wir haben alle unsere eigene Gerechtigkeit. Aber unsere eigene Gerechtigkeit ist so vor Gott unvollständig, so ungenügend, so mangelhaft. Wer da rein kann aufstehen und sagen, meine Gerechtigkeit ist perfekt? Es lange nicht. Bei Gott können wir nichts kaufen. Es lange nicht. Mit unserer Gerechtigkeit können wir nichts bei Gott kaufen. Es ist so befreiend, wenn wir unseren Rücken von der Selbstgerechtigkeit nicht mehr selber stützen müssen, sondern wenn wir uns fallen lassen können bei Gott, bei Jesus Christus. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Hey, lass dich auf die Gerechtigkeit fallen. Lass dich stützen von dieser Gerechtigkeit. Hey, das lässt dich aufstehen. Das lässt dich hüpfen. Das Zweite, das stützende Polster, auf das sich der Beter fallen lässt, sind Gottes Zusagen und Versprechungen. Denn du bist meine Hoffnung, Herr, mein Gott, meine Zuversicht von Jugend an. Das ist aber jetzt der falsche Vers, den bringe ich gerade nachher. Der Vers zu dem Punkt, sei mir ein Fels, eine Wohnung, zu der ich immer kommen kann, denn du hast mir zugesagt, mir zu helfen. Wisst ihr, was er da weiter macht? Er erinnert Gott daran, du hast mir versprochen. Ich muss euch sagen, was ich meinen Kindern, ich habe vier Kinder, sind jetzt alle gross, was ich denen schon alles zugesagt habe und versprochen habe, da bin ich immer dann wieder daran erinnert worden, wenn sie mit Forderungen gekommen sind. Wo sie etwas haben wollen holen, was ich versprochen habe. Und dann ich einmal, was? Ich soll das versprochen haben? Ja, Papi, du hast das versprochen. Du musst das einhalten. Die Forderungen sind dann gekommen. Ich habe gemerkt, was ich ihnen versprochen habe, das ist heilig. Ich darf sie da nicht enttäuschen. Ich habe genau gewusst, ich muss ihnen das geben. Ich habe es versprochen. Und die Kinder haben genau gewusst, was ich versprochen habe. Ihr Lieben, so ist es auch mit Gott. Gottes Versprechungen, die sind ihm heilig. Was Gott uns versprochen hat, das wird er niemals zurücknehmen. Das wird er erfüllen. Er ist sich selber gegenüber und uns gegenüber treu. Auf das, was Gott versprochen hat, lass dich fallen. Lass dich von dem abstützen. Erinnere Gott daran, was er dir zugesagt hat. Und noch ein drittes von dem Polster, das dich fallen lassen kannst, es ist die Erfahrung von Gottes Treue und Verlässlichkeit. Du bist meine Hoffnung, mein Gott, meine Zuversicht von Jugend an. Merkt ihr, unser Beter gibt uns da eine Kundenbewertung ab über die Hoffnung. Das ist ja so, wenn man heute eine Kaffeemaschine kauft, das machen wir heute im Internet, dann hast du 20 verschiedene Kaffeemaschinen. Ja, jetzt welche sollst du kaufen? Ein guter Tipp, fang an die Kundenbewertungen, die Userbewertungen anzuschauen. Das sind Leute, die so eine Maschine gekauft haben und dann geben sie Antwort, ob die Maschine gut ist. Die beste Bewertung 5 Sternchen. Da sagen die Kunden, die Kaffeemaschine, hey, die habe ich jetzt schon 15 Jahre und die funktioniert immer noch. Und der Kaffee, der rauskommt, ist so gut. Ich habe es ausprobiert, die Kaffeemaschine. Die ist gut. Wenn ich jetzt eine andere Bewertung lese, nach einem halben Jahr hat die den Geist schon aufgegeben. Dann will ich die Kaffeemaschine nicht kaufen. Und jetzt Hoffnung. Die Hoffnung aus der Bibel. Eine Kundenbewertung von einem, der sagt, hey, von meinem Kindsbein an, von klein auf, habe ich den Gott erprobt. Habe ich den Gott erlebt. Und ich bin zum Schluss gekommen, es verhebt. Der Gott ist treu. Es verhebt. Auf ihn ist Verlass. Wer sich auf das Polster fallen lässt, in der Besinnung darauf, wie er Gottes Treue und Verlässlichkeit, Gottes Liebe in der Vergangenheit immer wieder erlebt hat, wird die Kraft von der Hoffnung neu erfahren, die ihn aufstehen lässt und hüpfen lässt. Ich möchte schließen mit dem Vers aus einem Römerbrief, wo das auf den Punkt bringt, um was es in dieser Predigt gegangen ist. Also, wir haben hier einen, der hüpft. Der hat wahrscheinlich Arthrose. und beide Hüftgelenke schon operiert. Es gibt so viele Gründe, warum wir nicht hüpfen können. Es gibt so viele Gründe, wo wir sagen müssen, da gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt eine biblische Hoffnung. Die ist unglaublich kraftvoll. Die lässt uns hüpfen. Darum seid fröhlich in der Hoffnung, weil das Beste kommt. Und wir wissen, es kommt. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der zuverlässig ist. Mit einem Gott zu tun, der nicht Lügen tut. Mit einem Gott, der sich selber treu ist. Und darum auch uns gegenüber treu. Seid darum fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Das Beste kommt. Wenn Nöte kommen, ja, und die Nöte, wir haben sie gehört heute. Da geht einer durch eine ganze wüste Krise durch. Die kommen. Wenn die kommen, haltet durch. Geht nicht auf. Haltet durch. Bleibt dran. Im Gebet. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das, was der Petrus Psalm 71 macht. Herr, ich bringe dir das, was mich abzieht. Und ich vertraue, dass du das Blatt wenden wirst. Er wird es tun. Amen. Ja, ich tue noch kurz beten. Das ist gut. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du in die Welt gekommen bist. Und dass wir darum von dem unbekannten Gott, den wir gar nicht sehen können, so viel erfahren haben. Ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, der mit uns Gemeinschaft will haben. Ein Gott, der sich der Not erbarmt hat. Ein Gott, der den Tod und das Verderben nicht will, sondern das Leben. Dass du gekommen bist, um uns Leben zu geben. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dich schon bereits heute und jetzt dürfen erfahren. Freude, Vorfreude auf das, was kommt. Und wir danken dir, dass der Tag kommt, wo wir die volle Freude, das Leben, die Herrlichkeit dürfen erleben. Wir danken dir, dass du es erfüllst um deinen Willen. Hilf uns. Bewahre uns, in dieser Hoffnung zu leben. Die Hoffnung, die Advent uns daran erinnert, das Licht ist angezündet. Wir dürfen das Licht immer wieder anzünden, weil das Licht kommt. Weil du unser Licht bist. Wir danken dir. Amen.